Hallo, ich bin Klaus und ich erzähle euch heute vom Tod einer Maus, von einem Minimonster und von meinen Gedanken zur Frage, ob es zu Gottes Bestimmung gehört, dass ein Lebewesen auf grausame Weise stirbt. Ja, und die Geschichte fängt an vor einigen Wochen, als meine Frau und ich im Garten saßen und unser Beet betrachteten, in dem letztes Jahr noch unheimlich viele schöne Blumen geblüht haben. Das Beet lag aber nun öde und ohne blühende Blumen da, denn Wühlmäuse hatten die Wurzeln der Stauden radikal abgefressen. Unser Kater schien beim Mäusefangen nicht besonders gut zu sein oder kein besonderes Interesse dran zu haben. Deshalb hatten die Mäuse bei uns ein wunderbares Leben und weil wir Tierfreunde waren und diese Mäuse nun doch nicht haben wollten, weil sie eben die Stauden abfraßen, darum regte ich an, ein paar Lebendmausefallen zu kaufen und meine Frau stimmte gerne zu. Doch fast im selben Moment huschte blitzschnell eine lebendige Mausefalle neben uns über den Weg und verschwand in einem Busch. Meine Frau hatte nur 1 bis 2 Schatten gesehen, so schnell ging das Ganze, und dann hörten wir noch ein jämmerliches Quieken. Meine Frau stand auf, sah im Busch nach und entdeckte eine erlegte, noch blutende Maus. Wir regten uns nicht und verhielten uns mucksmäuschenstill, und nach etwa einer Minute tauchte der Kopf eines Mini-Monsters, so muss ich es wirklich nennen, aus dem Loch auf der Wiese auf. Vorsichtig erkundete es die Lage nach allen Seiten, und als die Luft rein war, spurtete es über den Weg und verschwand im Busch. Alles ging so schnell, dass wir gar nicht mitbekamen, wie es wieder mit Beute in seinem Loch verschwand. Meine Frau stellte nur noch fest, dass die tote Maus aus dem Busch verschwunden war. Das Mini-Monster erinnerte uns an einen Mini-Marder. Mit seinen ausgeprägten Zähnen, die er uns zeigte, sah er wirklich gefährlich aus. Und wir mussten auch nicht lange im Internet recherchieren, um herauszufinden, dass das Mini-Monster tatsächlich ein Marder war. Und zwar einer, der zur Art der Wiesel gehört, ein Mauswiesel nämlich. Laut Wikipedia das kleinste Raubtier der Welt. Das Mauswiesel ernährt sich von Wühlmäusen. Dabei dringt es in die Mäusegänge ein, ganz schön link was, und lässt den Mäusen keine Chance. Das Mini-Monster Mauswiesel ist also so klein, dass es in das Zuhause der Mäuse eindringen kann. Unsere Maus war offensichtlich in Panik aus ihrem Gang unter den Busch geflüchtet, aber auch dort war es dem Mauswiesel ausgeliefert. Natürlich tat die Maus uns leid. Ich musste sofort denken, so ist das Leben in Gottes Schöpfung. Fressen und gefressen werden. Das klingt absolut nicht danach, dass die Schöpfung sehr gut ist, wie es in 1. Mose oder Genesis 1, Vers 31 heißt. Manche Christinnen und Christen argumentieren nun so, dass es das Fressen und Gefressenwerden vor dem Sündenfall noch nicht gegeben habe. Und tatsächlich steht in 1. Mose Genesis 1, 29, dass Gott allen Tieren Gras und Kraut zu fressen gegeben hat. Demnach gab es vor dem Sündenfall noch keine Raubtiere. Aber warum ist das nach dem Sündenfall nicht mehr so? Die Tiere hätten doch auch danach noch Vegetarier bleiben können. Nun kann man sagen, die ganze Schöpfung ist von Gott abgefallen. Wir leben nicht mehr im Garten Eden. Aber warum müssen die unschuldigen Tiere, die nicht gesündigt haben, unter der Sünde der Menschen leiden? Ich habe darauf auch keine Antwort und für mich bleibt es anstößig, dass die von Gott geschaffene Natur nicht nur schön ist, sondern auch grausam sein kann. Manchmal habe ich den zugegeben etwas merkwürdigen Gedanken, dass ein gefressenes Tier seine Bestimmung dadurch erfüllt, dass es einem anderen Tier zur Nahrung dient und dadurch dessen Leben ermöglicht. Aber kann es sein, dass Gott Tiere dazu bestimmt hat, dass sie gefressen werden? Ich könnte mir vorstellen, dass das Leben für Gott weit mehr ist als das rein biologische Leben. Für uns gibt es nur, entweder ist ein Lebewesen lebendig oder es ist tot. Dazwischen gibt es nichts. So einfach wurde es in biblischen Zeiten nicht gesehen. Die Menschen damals wussten, dass es den Tod auch mitten im Leben gibt. Zum Beispiel, wenn ein Mensch in gestörten Beziehungen lebt oder wenn er von schwerer Krankheit geplagt wird. Natürlich auch dann, wenn seine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist. Ein solcher Mensch, so meinte man damals, ist zwar biologisch noch am Leben, aber seelisch oder geistlich schon im Bereich des Todes. Dafür gibt es auch eine ganze Reihe von Bibelstellen, die du auf meiner Website nachlesen kannst. Tatsächlich kann es sein, dass ein Mensch sich bei bester Gesundheit wie tot fühlt. Einsam, verzweifelt, ohne Perspektive vielleicht. Martin Luther konnte einmal von sich selbst sagen, ich zitiere, mehr als eine Woche lang war ich den Toren der Hölle und des Todes nahe. Ich zitterte an allen Gliedern. Christus war mir verloren. Ich war hin und her geschüttelt von Verzweiflung und Gotteslästerung. Luther beschreibt hier nicht etwa eine fiebrige Infektion mit Schüttelfrost, sondern die Verzweiflung, die ihn seelisch und körperlich erfasste, als er das Vertrauen auf Gottes Gnade verloren hatte. Mit Leben und Tod ist es also nicht so einfach, wie wir moderne Menschen es uns meist vorstellen. Man kann biologisch lebendig sein und zugleich seelisch oder geistlich tot. Umgekehrt kann ein Mensch biologisch tot sein und zugleich das Leben haben. Wenn dem so ist, dann ist das eigentlich Furchterregende des Todes nicht seine biologische Dimension, sondern seine geistliche. Tot ist, wer ohne Gott und deshalb ohne Lebensperspektive lebt. Tot ist, wer keine Beziehung zum Ursprung und Ziel seines Lebens hat. Fürchterlich ist es, wenn ein Mensch die Bestimmung und damit den Sinn seines Lebens verfehlt. Das, was dem modernen Menschen die größte Angst bereitet, nämlich dass sein biologisches Leben erlischt, das wäre dann gar nicht das Schlimmste. Auch irdische Leiden wären nicht das Schlimmste. Paulus schreibt in diesem Sinne einmal, ich zitiere, »Ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.« Ich verstehe diesen Satz so. Die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, ist das Leben nach dem Tod in der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott und mit allen Lebewesen. Dieses herrliche Leben lässt alle irdischen Leiden verblassen. Sie haben im Vergleich zu diesem Leben überhaupt keine Bedeutung mehr. Man könnte daraus schließen, dass Gott folgenden Blick auf unser Leben hat. Wir sollen eine Zeit lang auf Erden leben, sollen dort unsere gute und sinnvolle Bestimmung erfüllen, sollen dann sterben und danach zum ewigen Leben auferweckt werden. Der biologische Tod ist dann nicht die Tragödie unseres Lebens, sondern der letzte Schritt zu unserer endgültigen Bestimmung. Wer im Glauben stirbt, müsste dann den biologischen Tod nicht fürchten. Dann wäre der biologische Tod eines von Gott geschaffenen und geliebten Geschöpfs auch für Gott keine Tragödie. Wir denken ja gern, es muss doch schlimm für Gott sein, wenn eins seiner Geschöpfe stirbt. Aber vielleicht ist dem gar nicht so. Und vielleicht ist es für das Geschöpf auch gar nicht so schlimm, zu sterben. Ich will nicht missverstanden werden. Ich halte das biologische Leben für ein extrem hohes Gut. Es ist Gottes Gabe an uns, dass wir leben. Darum ist dieses Leben hochzuschätzen und vor Schaden zu bewahren. Ich will also keineswegs der Gleichgültigkeit gegenüber dem biologischen Leben das Wort reden. Unser irdisches biologisches Leben ist Gott wichtig und sollte deshalb auch uns wichtig sein. Wir sollen unser eigenes Leben und das unserer Mitgeschöpfe schützen, anstatt es zu zerstören. Das biologische Leben ist also eins der höchsten Güter. Aber ein Leben, das seine göttliche Bestimmung erfüllt, könnte doch ebenso ein hohes Gut sein. Und ein biologisches Leben, das erlischt, wäre nicht so tragisch, wie wir es meist empfinden. Wir müssten also zu unterscheiden lernen, welcher Tod zur göttlichen Bestimmung eines Lebewesens gehört und welcher nicht. Wenn ein Kind durch einen Autounfall ums Leben kommt, ist das bestimmt nicht die göttliche Bestimmung für dieses Kind. Wenn ein Autofahrer einem Kind ausweicht und bei diesem Manöver gegen einen Baum prallt und zu Tode kommt, könnte das seine göttliche Bestimmung gewesen sein. Für uns bleibt es immer schwierig zu erkennen, ob etwas eine göttliche Bestimmung ist oder nicht. Letztlich bleibt uns nur die christliche Hoffnung über den Tod hinaus. Einfacher ist es vielleicht bei den Tieren. Eine ihrer göttlichen Bestimmungen könnte es doch sein, ein Glied in der Nahrungskette zu sein und so anderen Tieren zum Leben zu verhelfen. Etwas ganz anderes ist es aber, wenn die von uns Menschen gehaltenen Nutztiere gemästet und nach der Mast getötet werden. Und zuvor werden sie zudem oft noch durch eine Tierhaltung gequält, die ihnen nicht gerecht wird. Das ist bestimmt keine göttliche Bestimmung dieser Tiere. Die vom Mauswiesel getötete Maus, deren letztes Quieken wir noch hörten, tat uns wirklich leid. Eine Lebendmausefalle wäre uns lieber gewesen. Aber vielleicht hat diese Maus ja ihre der Schöpfung innewohnende Bestimmung erfüllt. Ich würde es ihr auf jeden Fall gönnen. Das war's für heute. Denk weiter drüber nach. Bibelstellen dazu findest du im Text auf meiner Website christseinverstehen.de. Wenn du magst, schalte ich demnächst gern wieder ein und sei bis dahin reich gesegnet.